Grüß Gott, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 6. Vergabetag von Heid Partner Rechtsanwälte. Und ich freue mich, heute unserem Gast Dr. Christian Blas herzlich begrüßen zu dürfen.
Schönen guten Morgen.
Danke, Christian, dass du dir Zeit genommen hast. Unser heutiges Thema wird sein Nachhaltigkeit als Chefsache. Ich darf ein bisschen etwas zu deiner Person und zu deinem Unternehmen sagen. Du bist CEO der Denkstadt-Gruppe, kann man eigentlich sagen, eine Unternehmensberatungseinheit, die 1993 gegründet wurde und heute in 6 Ländern mit über 200 Mitarbeiterinnen aktiv ist und in den Themen Umweltrecht und Nachhaltigkeit europaweit berät. Ihr habt einen Fokus natürlich in Österreich und Deutschland, aber auch in angrenzenden Ländern. Ihr seid in Ungarn tätig, ihr seid dann noch weiter in Bulgarien und Rumänien und Slowakei. Ich glaube, Slowakei habe ich vergessen, genau. Die Entwicklung der Denkstadt-Gruppe, wir kommen dann noch einmal darauf zurück, ist ja unglaublich beachtlich und dynamisch, vor allem in den letzten Jahren. Ich habe schon gesagt, 1993 seid ihr gegründet. Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Im Jahr 2000, wenn es richtig war, wart ihr noch 9 Mitarbeiter.
Könnte sein,
ja. Und 2015 ist es dann fast explodiert, kann man sagen, auf 90 und heute eben der Stand über 200. Eure Beratungsfelder sind Umweltrecht, Nachhaltigkeit in diversen Branchen. Das geht von der Automobilindustrie über die Chemie, über Lebensmittel, natürlich auch im öffentlichen Sektor, also extrem breit aufgestellt. Und ihr beratet dort Unternehmen in der strategischen Ausrichtung sowie dann in der operativen Umsetzung. Also wie bringt man die PS dann im täglichen Geschäftsleben auf den Boden? Okay. Zu deiner Person. Du hast in den 80er Jahren in Wien auf der BOKU studiert, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft.
Das gibt's gar nicht mehr.
Das gibt's gar nicht mehr.
Also umbenannt.
Umbenannt. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, die Ausrichtung wird noch gefragter sein, weil das war ja damals visionär zu studieren und dann, ich habe es gesagt, 1993 die Denkstadt zu gründen, zu einem Zeitpunkt, wo das Thema natürlich noch viel weniger präsent in den Köpfen war als heute. Du bist mit dem Unternehmen gewachsen und deine auch beruflichen Tätigkeiten über die Denkstadt hinaus. Du sitzt in Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Industriellen Vereinigung, Austrian Standards und, worüber ich mich besonders freue, auch bei der IG Lebenszyklus Bau. Da machst du gemeinsam mit Stefan Ruffera von der KPMG die Arbeitsgruppe EU Taxonomie. Auch das wird noch ein Thema sein, das uns kurz beschäftigt. Jetzt sage ich mal, 1993, wenn wir einen Zeitsprung zurück machen, wir erinnern uns, in Amerika ist Bill Clinton Präsident geworden, in Österreich Thomas Klestil als Präsident, Franitzky als Bundeskanzler und die Ö3-Hit-Charts sind angeführt worden von den Fantastischen Vier. Mit die da, freitags ist sie nie da. Also 30 Jahre Schulterblick. Was hat sich für dich in diesen 30 Jahren verändert? Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, wie das war, die Denkstadt zu gründen. Hat da das Telefon so oft geläutet, wie es heute läutet? Und wo ist der Stellenwert damals gewesen und wo ist er heute?
Ja. Danke, Stefan. Zuerst einmal danke für die Einladung. Freut mich sehr, da sein zu dürfen. Es war alles komplett anders, wenn man zurückblickt. Vor allen Dingen waren uns die Themen, die heute auf der Agenda stehen, ja überhaupt nicht bewusst. Es gab den Begriff Nachhaltigkeit in der öffentlichen Kommunikation nicht, muss man ganz offen. Also das Wort existierte natürlich, aber wir haben nicht davon gesprochen. Es ist die Denkstadt auch als Umweltberatungsunternehmen gegründet worden für Industriebetriebe. Ich kann mich erinnern, der erste Slogan, den wir hatten, war Umweltschutz, der sich rechnet. Mhm. Mit der Idee, Prozesse in Unternehmen zu optimieren und nicht nachsorgenden Umweltschutz zu betreiben. Mhm. Und dadurch einfach effizienter zu werden und attraktiv zu sein für die Unternehmen. das hat sehr schlecht funktioniert. Also die Wahrnehmung in der Wirtschaft war noch ganz woanders eigentlich. Das Wort Klimaschutz war auch noch kein öffentliches Thema. Es gab zwar viele wissenschaftliche Publikationen, aber ich muss zugeben, die waren mir nicht einmal bekannt. Also auch für mich war Klimaschutz eigentlich damals kein Thema. Ich kam, so wie du gesagt hast, aus der Wasserwirtschaft heraus. Also Abwasser war ein großes Thema. Es war die große Zeit des Abfallmanagements. Mhm. Mülltrennung. Österreich war wirklich ganz toll in der Mülltrennung, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Aber das war es auch. Und dann hat eine ganz eigenartige Ära begonnen, finde ich jetzt in Österreich, aber sehr subjektiv natürlich. Wir haben in Umweltfragestellungen unsere Vorreiterposition gegenüber anderen Ländern komplett eingebüßt. Also es sind die skandinavischen Länder, Holland gerade, dann auch Deutschland, in manchen Fragestellungen die USA an uns vorbeigezogen.
Woran lag das?
Es ist eh gut gegangen. Also so ein klassisches österreichisches Problem, und solange es nicht brennt, warum soll man etwas tun? Meiner Ansicht nach haben auch da die Wirtschaftsvertretungen keine sehr glückliche Rolle gespielt, weil sie versucht haben, die Wirtschaft zu schützen vor etwas, was sie letztendlich Entwicklungskraft gekostet hat. Mhm. Also ich glaube, für die Wettbewerbsfähigkeit war das gar nicht so ein besonderer Segen. Nichtsdestotrotz ist in der Wirtschaft viel weitergegangen. Mhm. Wir sind toll im Effizienzgewinn. Wir sind irrsinnig produktiv gewesen die ganze Zeit. Und, muss man auch sagen, letztendlich die großen Fragestellungen der Umweltqualität, die hat man schon versucht gut zu behandeln, insbesondere auch aus der Industrieperspektive. Muss ich sagen. Mhm. Also es war für jeden Betrieb klar, ich muss mein Abwasser reinhalten. Mhm. Ich darf nicht jetzt meine Nachbarn belästigen. Also das sind natürlich Themen, die in Österreich, ich würde sagen, jetzt kulturell schon verankert sind, eigentlich anders als in vielen anderen Ländern.
Und wie ist es euch als junges Unternehmen, als Start-up, den Begriff hat es 93 noch nicht gegeben, heute würde man sagen, klassisches Start-up-Unternehmen, wie ist euch da gegangen?
Wenn ich eine kleine Geschichte erzählen darf, wir haben zu dritt angefangen, also drei Freunde, und haben uns kein Gehalt gezahlt.
Alle von der BOKU oder?
Nein, überhaupt nicht. Die anderen waren von der WU. Interessanterweise. Okay. Wir haben zu fünf gegründet und ich war der einzige Nicht-WUler. Mhm. Mhm. Spannenderweise. Und die Gründungsidee war eigentlich ökologische Ökonomie. Wir haben dann zu dritt operativ begonnen, aber keine Projekte gehabt, haben uns also kein Gehalt zahlen können, haben von unseren Frauen gelebt. Das waren drei Burschen zu dem Zeitpunkt. Eine Gründerin war auch dabei, aber nicht operativ. Und nach einem halben Jahr haben wir uns zum ersten Mal eine Prämie ausgezahlt. Jeder von uns hat damals 10.000 Schilling bekommen. Macht 800 Euro.
Ja, was damals natürlich ein bisschen mehr war, aber weit ist man damit auch nicht gesprungen.
Na, für ein halbes Jahr Lohn ist es schon ziemlich zart gewesen. Ja. Und nach einem Jahr hat es angefangen, ein bisschen zu greifen. Sind die ersten Projekte eingetrudelt, wirklich Wirtschaftsprojekte. Und der Durchbruch ist eigentlich nach eineinhalb Jahren ungefähr gekommen mit einem, ich sage jetzt einmal für uns, spektakulären Projekt mit der Papierindustrie, das erste Umweltmanagementsystem Österreichs einzuführen. Das war damals die SCA Lackirchen. Und das hat uns bekannt gemacht in diesem Bereich. Und das Thema Umweltmanagementsysteme hat uns selbst auch dann weiterentwickelt. Und man hat uns weitergegeben, also dann hat die Mundpropaganda begonnen. Aber das Wachstum, du hast die Zahl genannt zuerst, also nach sieben Jahren neun Leute, das ist schon langsam.
Stark im Enz gehört, oder?
Genau, also du weißt, ich bin ein Dauerläufer. Also bin eh kein Sprinter. Ja, also das Dauerlaufen liegt mir eh, aber das habe ich auch gebraucht.
Ja, ja. Ja.
Viel Durchhaltevermögen.
Blick in die Zukunft. Du hast in einem Interview gesagt, in der Wirtschaft muss neben dem Finanzkapital auch das Sozial- und Umweltkapital berücksichtigt werden. Was verstehst du unter Sozial- und Umweltkapital? Vielleicht für unsere Zuseherin eine Erläuterung. Und ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch, zu sagen, naja, das muss Bedeutung haben in der Wirtschaft, weil es wird ja vielerorts noch immer als nicht gewinnbringend, kostenerzeugend verstanden. Mhm. Wie kann das eingesetzt werden, dass das für ein erfolgreiches Unternehmen ein Treiber ist?
Mhm. Also das ist eine, in der Tat im Einzelnen dann eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich halte mich ganz gerne fest am Larry Fink, am Chef von BlackRock, der ja nicht im Verdacht steht, jetzt ein besonders exzessiver Ökologe zu sein, Naturschützer oder sonst irgendetwas. Ich schätze aber seine Briefe, die er jährlich zu Beginn des Jahres, diese Letter to CEOs, schreibt sehr. Und vor 2 Jahren, glaube ich, war es, hat er in einem dieser Briefe geschrieben mit dem Titel A Sense of Purpose, dass man das Unternehmen darauf achten soll, erstens einmal einen Nutzen für die Gesellschaft zu bieten und dabei auf die Bedürfnisse aller Stakeholder zu achten. Wenn man das nicht tut, läuft man massiv in Gefahr, dass man starke Gruppierungen gegen sich bringt, die License to Operate verliert. Und das, was halt das Schwierige jetzt ist, wie schaffe ich es, mein Geschäftsmodell so aufzusetzen als Unternehmen, dass ich nicht mehr bloß Shareholder Value produziere, sondern eben diesen berühmten Stakeholder Value produziere, wo ich also merke, ich bekomme Unterstützung von überall her, wo ich es auch brauchen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jene Unternehmen, und da gibt es auch jetzt noch eine ganze Menge, die massiv Shareholder Value produzieren. Also ich denke in der jetzigen Situation die Erdölindustrie zum Beispiel, die zurzeit eine tolle Kriegsgewinnerindustrie ist. Und wenn man wirklich Geld verdienen will, müssten wir jetzt dort investiert sein. Ich bin überzeugt davon, es wird nicht anhalten. Für kurzfristige Gewinne mag das funktionieren. Ich sehe aber auch, dass gerade institutionelle Investoren zum Beispiel dort nichts mehr suchen. Ja, also die wollen damit eigentlich nichts mehr zu tun haben, sehen auch, wie die nachhaltige Entwicklung des Planeten dann unter solchen Fragestellungen leidet. Und die haben das tatsächlich auf dem Radar. Ich selbst habe jetzt vor 2 Wochen, war ich in einer sehr interessanten Jury zum Thema Nachhaltigkeitsbewertung der österreichischen Vorsorgekassen. Die sind ein Musterbeispiel, wie man Portfolios, also Anlageportfolios drehen kann. Also wir haben dieses Projekt vor 15 Jahren mit der ÖGUT begonnen und dem VKI und haben versucht, die Kassen dazu zu bringen, die Portfolios zu drehen. Das waren am Anfang schwierige Diskussionen, das geht nicht und das kann man nicht so ändern und wir müssen ja auf den Ertrag achten und die sind natürlich ertragsverpflichtet auch, weil die haben ja Verpflichtungen zur Auszahlung. Und in der Zwischenzeit, wenn man sich die Portfolios anschaut, Thema, das ist einfach grün. Ja, also das sind Milliarden investiert einfach in Grün und die nehmen nichts anderes. Finde ich ein wunderschönes Beispiel, wie man sozusagen diese Dinge miteinander verbinden kann und das geht nicht zulasten des Ertrages. Also das muss ich, die sind natürlich nicht auf kurzfristige Gewinne aus, ne, sondern die sind langfristig orientiert.
Schauen wir nochmal auf die österreichische Praxis. Das war, danke, ein sehr griffiges Beispiel. Wie sieht es denn aus, wenn deine Gesprächspartner sich bei euch melden? Ich könnte mir vorstellen, dass das früher möglicherweise der technische Betriebsleiter war. Und heute, wer ruft dich an? Ist das auch die Geschäftsführung? Ist das auch der Vorstand? Ist Nachhaltigkeit zur Chefsache geworden?
Also das hat sich aber erst in den letzten 2 Jahren, würde ich mal sagen, vielleicht 3, verändert. Es war in der Tat so, wie du zuerst gesagt hast, dass wir eigentlich für die Umwelt, CSR, manchmal Investor Relations, das ist aber schon eher eine jüngere Entwicklung, Abteilungen, manchmal für die Öffentlichkeitsarbeit tätig waren. Und in der Zwischenzeit wandert dieses Thema immer weiter hinauf. Wir hatten daher auch früher das Problem, erstens einmal, dass die Projekte eigentlich nicht wichtig waren. Das hat als Dienstleister auch den positiven Effekt, wenn es nicht gut geht, ist eh wurscht. Ja. Das heißt, jetzt werden unsere Projekte sehr ernsthaft. Es geht tatsächlich ums Kerngeschäft. Es steigt damit auch der Druck natürlich auf die Beratungsdienstleistung. Aber es ist tatsächlich so, in den letzten 2 Jahren haben wir, ich würde mal sagen, wenige Projekte, die nicht irgendwie auch mit dem C-Level in Kontakt sind. Sei es von der Strategieentwicklung, wo es eh evident ist, hin zur Umgestaltung zum Beispiel des Controllings. Ich denke jetzt an CSRD, also die neue Reporting-Richtlinie der Europäischen Union, die ja nicht nur verlangt, dass reported wird, klar, sondern die auch verlangt, dass in die Unternehmenssteuerung neue Fragestellungen aufgenommen werden. Und das überlässt man natürlich jetzt nicht der Umweltabteilung, sondern da möchte ich schon als Vorstand auch was mitreden, mit welchen Kennzahlen wir jetzt steuern. Und vielleicht noch eine Entwicklung, die erwähnenswert ist. Das Thema geht von den Technikerinnen weg in Richtung Finanzer. Also wir sehen jetzt ganz stark, dass die CFOs und deren zuständige Abteilungen sich des Umweltcontrollings annehmen, also Umwelt- und Sozialcontrollings, Nachhaltigkeitscontrollings annehmen und sagen, wir sind eigentlich diejenigen, die am besten mit Kennzahlen umgehen können, die in der Lage sind, solche Systeme aufzubauen und dann auch ein konsistentes Reporting sicherzustellen, weil das ja in Zukunft auch geprüft werden wird, unsere Zahlen. Spannend, für uns ändern sich dadurch die Ansprechpartner doch durchaus gravierend.
CSRD ist meines Wissens ein bisschen auf der Zeitachse nach hinten geschoben worden, hätte schon heuer in Kraft treten sollen, wird voraussichtlich erst nächstes Jahr in Kraft treten, aber es wird kommen und alle sind gut beraten, sich heute schon darauf einzustellen. Meinst du, dass das vielleicht auch diese Entwicklung, dass das im Unternehmen in den Etagen nach oben wandert, auch damit zu tun haben könnte, dass Nachhaltigkeitsaspekte Bestandteil von Managerboni werden? In Österreich noch verhalten. Das österreichische Aktiengesetz ist da auch, sagen wir mal, nicht besonders revolutionär. Nichtsdestotrotz, ich habe zuletzt mit einem Immobilien-Developer gesprochen, der gesagt hat, naja, das ist bei ihm schon ein wesentlicher Bestandteil seiner Gratifikation. Wie sind da deine Erfahrungen in der Praxis im Moment?
Also, so wie du sagst, das zirkt immer, überhaupt keine Frage. Also, wenn es besonders nahe kommt, das Thema, und wenn es der persönliche Bonus ist, dann ist es nah, dann ist das natürlich etwas, was deine Aufmerksamkeit hebt, um es vorsichtig auszudrücken. Und ich hoffe, dass es auch dazu führt, dass die Sinnhaftigkeit nachher verstanden wird, weil ich habe derzeit schon das Gefühl, dass also nicht 100% der Leute, die im Management tätig sind, von der Sinnhaftigkeit von Nachhaltigkeitsfragestellungen überzeugt sind. Meine Hoffnung ist, dass mit dem Arbeiten mit diesen für Sie neuen Themen auch das Verständnis steigt. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, dass das ein wichtiger Treiber ist. Ein älteres Beispiel, die OMV war ein Vorreiter eigentlich. Das war noch unter Zeit vom Generaldirektor Ruttensdorfer. Als gerade die Petrom übernommen wurde, haben wir einiges für die Petrom im Zuge der Übernahme gemacht.
Rumänien.
Due Diligence, Rumänien, genau. Und die OMV war zu diesem Zeitpunkt bereits sehr sicherheitsgetrieben, sicherheitsorientiert. Und es gab Sicherheitskennzahlen. Und bei der Petrom war alles anders. Ja, also im Rahmen der Due Diligence kann ich mich erinnern, wir haben dort Leute in den Anlagen in Schlapfen umeinander gehen gesehen, was eh egal war, oder in Stöckelschuhen. Ja, in Rumänien ist üblich in Stöckelschuhen, auch in der Anlage, kein Problem. Und in dieser Zeit gab es zwei tödliche Unfälle in Rumänien, und zwar auf der Straße, ja, weil die Leute wie die Wahnsinnigen gefahren sind. Als ich das zweite Mal runtergekommen bin, habe ich mir den Augen nicht getraut. Der Fahrer, den wir hatten, ist mit einem 80er ganz brav auf der Landstraße gefahren, weil der Ruttensdorfer gesagt hat, ist nicht. Ja. Erstens mal, sein Bonus war bereits abhängig damals davon. Ja. Wobei ich nicht annehme, dass das jetzt eine große Motivation war, sondern er hat gesagt, ich lasse mich nicht papieren von euch. Wenn ich sage, Sicherheit ist ein Thema, ist Sicherheit ein Thema. War für mich ein sehr schönes Beispiel, da durchzugreifen im Sinne Social Capital. Wäre ein Beispiel für Social Capital.
Danke, ein schönes, sehr, sehr anschauliches Beispiel. Wir sind ja auf dem Weg in Europa, Green Deal als Stichwort, Richtung Dekarbonisierung der Wirtschaft. 2050 Europa, 2040 Österreich, die Energieerzeugung wollen wir überhaupt schon 2030 CO2-neutral auf neue Beine stellen. Drei wichtige Hebel für diese Dekarbonisierung liegen in der Mobilitätswende, in der Wende der Energieerzeugung und wohl auch in einer Wende, wie wir mit unseren Rohstoffen umgehen. Kannst du uns zu diesen drei oder vielleicht zu einem oder zwei, je nachdem, Praxisbeispiele bringen, wie wir hier in dieser Wende mit Maßnahmen an den richtigen Schrauben drehen? Und noch eine Zusatzfrage gleich im Schlepptau. Bewirkt hier auch die EU-Taxonomie einen Schub in diesen drei Feldern oder ist das ein komplett getrenntes Thema, das eher den CFO interessiert, den du zuerst erwähnt hast?
Das ist jetzt eine tricky Frage. Also ich bleibe mal beim ersten Teil, bei den drei Hebeln, die ich ganz genauso sehe wie du. Also zum Thema Energiewende, aus meiner Sicht, in Wirklichkeit wissen wir, was wir zu tun haben. Die Technologien sind da, was wir noch nicht haben. Wir können jetzt nicht einen Hebel umlegen und alles ist neu. Das heißt, das dauert eine Zeit. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das mit der Speicherung machen, also permanente Verfügbarkeit von Energie, Steuerungen. Also da wird noch viel Entwicklungsarbeit, neue Geschäftsmodelle von Energieversorgern. Die fahren in Wirklichkeit immer noch mit ihren alten Geschäftsmodellen wunderbar dahin. Das ist nicht hilfreich. Aber man ist am Weg. Es wissen ganz viele, dass es getan werden muss. Der Ukraine-Krieg ist in Wirklichkeit aus meiner Sicht durchaus unterstützend diesbezüglich, wenn man sich jetzt, glaube ich, in manchen Bereichen erstmals ernsthaft den Kopf darüber zerbricht, was jetzt wie eine Welt ohne Gas ausschauen könnte. Mhm. Nicht, dass ich glaube, dass man derzeit schon die Aktivitäten da besonders gescheit setzt. Aber im Prinzip wissen wir, was zu tun ist und dass wir einfach alles ausbauen, was wir haben, also wirklich alle Dächer mit PV zu pflastern, dort, wo es funktioniert, Wind einsetzen, dort, wo es funktioniert, irgendwie möglich ist, und da hoffe ich auf neue Entwicklungen, Wasserkraft einsetzt. Ich bin ein kleiner Wasserwirtschafter, also die Wasserkraft liegt mir schon am Herzen und ich sehe deren ökologische Schwierigkeiten, aber ich denke, da muss man was finden.
Mhm. Mobilität?
Mobilität, ganz schwierig, weil es noch viel näher am Verhalten der Menschen ist, habe ich so das Gefühl. Also wir zwei sind ein gutes Beispiel, weil wir unsere Autofahrleidenschaft abgelegt haben in Wirklichkeit und eigentlich nicht mehr fahren. Mhm. Also es geht schon, aber weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir hat es eine Zeit gedauert.
Entzugsschmerzen.
Genau. Ja, also die Vorstellung, es ist im Hirn eigentlich, die Vorstellung vom 13. Bezirk in den 1. Bezirk nicht das Auto zu verwenden, die war für mich am Anfang schwierig. Ja, in der Zwischenzeit denke ich mir, wie habe ich damals vom 13.01. mit dem Auto in die Stadt fahren können? Das ist ein Blödsinn. Ja. So ändert man sich halt. Ne? Und wenn man es einmal drinnen hat, dann ist es völlig klar. Da sehe ich halt jetzt noch das Problem, Stichwort Lobautunnel, dass unsere Entscheidungen von jetzt die Infrastruktur manifestieren für die nächsten, keine Ahnung, 100 Jahre. Mhm. Ja. Das ist mein Argument gegen einen Lobautunnel. Wenn wir den jetzt bauen, dann brauche ich über eine Verlagerung der Logistik auf die Schiene im Verkehr von Tschechien nach Italien nicht mehr zu diskutieren, weil jeder Frechter hat dann Freibahn. Mhm. Wunderbar. Ja. Da glaube ich, sind wir in den politischen Entscheidungen noch nicht so weit, sondern sind sehr, sehr kurzfristig aufgestellt in unseren Perspektiven.
Themenkreis Rohstoffe?
Rohstoffe, das Schwierigste. Ja. Es kommt in der Zwischenzeit ein großer Druck auf die biogenen Rohstoffe. Abgesehen davon, dass wir plötzlich erkannt haben, erstens einmal, wie fragil diese Systeme sind. Wir merken jetzt, plötzlich ist kein Getreide mehr da. Wer hätte sich denken können, dass wir Getreideknappheit kriegen? Mhm. Wir wissen, dass wir unter Umständen im Weinviertel ein Wasserproblem haben. Gott behüte, wir kriegen keinen Wein mehr. Also ist jetzt nicht so. Aber wenn im Machfeld das Wasser ausbleibt, dann haben wir kein Gemüse mehr. Das ist die eine Fragestellung. Das zweite ist der große Druck auf das Thema biogene Rohstoffe. Alle wollen biogene Rohstoffe haben. Die Energiewirtschaften welche haben, damit sie es verharzen kann, was, glaube ich, nicht sehr gescheit ist. Die Chemie braucht sie. Ja, wenn die Chemie von den Fossilen wegkommen möchte, Gas ist ein ganz, ganz zentraler chemischer Rohstoff für die gesamte Organik, dann hat sie drei Möglichkeiten. recyceln von irgendetwas, ja, CO2 capturen, mhm, ja, oder Biogene. Mhm. Das heißt also, der Druck erhöht sich massiv. Wir haben selber jetzt bei uns großen Nachfragedruck in dieser Richtung, haben auch deswegen jetzt ein Unternehmen gekauft, das sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, weil das kaum jemand rechnen kann. Was bedeutet es, mhm, wenn Prozesse jetzt von fossilen auf Biogene, mhm, geschiftet werden? Was heißt das ökologisch? Mhm. Ja, also für mich eine super spannende Fragestellung, mhm, und sehr zukunftsorientiert.
Mhm. Und in dem ganzen Zusammenspiel dieser drei Hebel, die Taxonomie als Beschleuniger im positiven Sinn?
Ja und nein. Also an sich ja, ich bin ein großer Taxonomieanhänger, aber ich glaube, dass sie die richtigen Hebel zieht. Nein, wenn ich sage, es wird jetzt festgelegt, dass Gas eigentlich eine grüne Technologie ist. Das hilft natürlich festzuschreiben bei den Unternehmen und die Investitionen in diese Richtung zu lenken, was ja der Grundgedanke der Taxonomie ist, dass ich doch wieder in Gas investiere. Und das halte ich persönlich wirklich für problematisch. Ich habe lustigerweise in der Zwischenzeit ein entspannteres Verhältnis zur Atomkraft. Nicht, weil ich es für sicher halte. Ich habe immer noch Angst davor und das Abfallproblem ist definitiv nicht gelöst. Aber wir hatten jetzt eine Diskussion in der Denkstadt und da hat ein Chemiker gesagt, also ob ich jetzt 100 Kilo von dem Graffel dort liegen hat oder 10.000 Tonnen, ist auch schon wurscht, ich weiß nicht, was ich tun soll damit. Mhm. Aus meiner Sicht wird sich die Nuklearenergie selber aus dem Markt drängen aufgrund der Kosten. Das sind einfach horrende Kosten und das ist alles öffentlich finanziert momentan. Mhm. Ja, ist ja auch nicht versicherbar und. Also von der Wirtschaftlichkeit her hat das keine Chance. Es rennt halt relativ konstant, ja, wobei man auch sagen muss, wir haben in der Zwischenzeit viele Fälle, wo Atomkraftwerke abgeschaltet werden müssen, weil ihnen das Kühlwasser ausgeht. Mhm. Ja. Und damit verliere ich dann plötzlich 2 Gigawatt Leistung, die ich nicht so leicht wieder aufstellen kann. Wenn ein Windradl ausfällt, habe ich halt 3 MW weg.
Also im besten Fall eine Übergangstechnologie.
Aus meiner Sicht, ja. Ja.
Die nachhaltige Gretchenfrage bedeutet, wie hältst du es mit der Nachhaltigkeit, und zwar im eigenen Unternehmen, mhm, in der eigenen Person? Mhm. Ich habe auf eurer Homepage gelesen, dass ihr versucht, bis 2030 eure CO2-Emissionen der Denkstadt um 50% zu reduzieren im Vergleich zum Ausgangsjahr 2018. Mhm. Wie wird dieser Nachhaltigkeitspfad beschritten werden? Was sind da eure Potenziale, die ihr erheben könnt? Beratungsunternehmen, wahrscheinlich auch Mobilität.
Genau. Ja. Also wir haben, so wie viele andere Dienstleistungsunternehmen, ganz klassische Hebel. Das eine ist der Betrieb des Gebäudes, in dem wir sind. Das zweite ist Mobilität, ganz massiv. Und das Dritte ist, wenn wir an Scope 3 denken, unsere Leistungen. Und die sind für uns natürlich auch besonders wichtig, relativ schwer zu messen, interessanterweise. Also wir bemühen uns seit Jahren und haben schon einige Forschungsprojekte sogar vergeben dazu, wie wir für all unsere Projekte schnell erfassen können, erstens einmal, was war unser Nutzen zum Thema CO2-Reduktion und zweitens, was war unser Nutzen zum Thema Natural and Social Capital. Fürchterlich kompliziert und wir haben bis jetzt keine wirklich gute Lösung gefunden. Um jetzt auf die Hausaufgaben zurückzukommen, die du angesprochen hast, wir stehen vor der Herausforderung, wie übrigens viele andere Unternehmen auch, dass wir von 18 bis 30 sicher ordentlich wachsen. Also wir haben uns seit 2018 gut verdoppelt. Ja. Das ist halt so. Ja, und wir haben trotzdem die Zielsetzung, mit den absoluten Zahlen runterzukommen auf diese Größenordnungen, die du genannt hast. Das wird bei uns nur möglich sein, indem wir tatsächlich unser Büro komplett verändern. Ja, wir sind in alten Gebäuden zurzeit, in Bestandsgebäuden, die sehr schön sind. Die sind aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja. Also wirklich, wirklich nett. Aber halt ganz schwer zu betreiben als Büro. Sind daher auf der Suche auch nach einem neuen Gebäude und sind auch mit einem Projektentwickler, und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, der ein recht konventionelles Energiekonzept hatte, in eine heftige Diskussion gestiegen und haben gesagt, das halten wir für völlig unakzeptabel, wir wollen was Ordentliches haben. Und haben gesagt, nein, das geht nicht. Ja, also das passt schon, das ist Stand der Technik und ich weiß nicht. Und wir haben tatsächlich in viel Diskussion es geschafft, dass da jetzt ein Green Building draus wird, also dass der Energiestandard deutlich verbessert wird. Fand ich ein ganz schönes Beispiel, hat auch unseren eigenen Leuten sehr, sehr getaugt, wo sie gesehen haben, wir haben einen unmittelbaren Impact. Mobilität wird schwierig bei uns, witzigerweise, weil wir schon sehr früh angefangen haben, mit dem Thema betriebliche Mobilität zu arbeiten. Also seit ewigen Zeiten erfassen wir unsere dienstlich gefahrenen Kilometer und auch das Commuting, also das Pendeln von zu Unternehmen. Und wir haben niemand, der mit dem Auto kommt. Und wir haben kaum jemanden, der mit dem Auto irgendwo hinfährt. Der große Balken in der Mobilität waren die Flugreisen, weil wir ja doch viele internationale Projekte haben. Das ist schwierig. Also wie ich jetzt ein Meeting in Spanien anders machen soll als mit dem Flugzeug unter halbwegs vernünftigen ökonomischen Bedingungen.
Das ist leider noch eine offene Frage.
Das ist echt eine offene Frage. Hat sich aber natürlich sehr, sehr stark verbessert und das kommt uns jetzt zugute, weil Covid erst nach 2018 gekommen ist. Es hat sich ganz vieles auf Remote umgestellt. Also ich denke, mein krassestes Beispiel, ich bin für ein Meeting nach Peking geflogen. Ja, das war ein 4-Stunden-Meeting in Peking, ist ja völlig vertrottelt. Und sowas wird man, glaube ich, nicht mehr machen.
IT for Green.
IT for Green, ja.
Der persönliche Beitrag, du hast schon ein Beispiel gebracht, die Reduktion von der eigenen Autoaffinität. Wo hast du vielleicht ein zweites Beispiel für unsere Zuhörerinnen, dass man spürt, naja, das tut schon ein bisschen weh oder es tut anfangs vielleicht ein bisschen weh. Es ist ein gefühlter Komfortverzicht, aber er wird dann eigentlich zur Selbstverständlichkeit und man fragt sich nachher, wieso man es nicht schon immer gemacht hat. Ernährung vielleicht?
Das wäre mein Beispiel gewesen, genau. Also ich hätte zwei Beispiele, nämlich eines, wo es überhaupt kein Komfortverzicht ist. Neues Haus. Und du kannst ein neues Haus gescheit oder blöd bauen. Ganz simpel. Es ist, kostet das gleiche Geld. Du musst dich einfach mit den richtigen Leuten zusammensetzen. Und es gibt, muss man leider sagen, immer wieder, also auch im Bereich der Gewerke, Leute, die das noch nicht wissen, die sich einfach noch nicht auskennen. Also da ein bisschen herumschauen, freue mich sehr. Wir bauen jetzt gerade Haus und werden, also Gasanschluss haben wir sowieso keinen mehr, und werden de facto auch keinen Strom von außen brauchen. Also bilanziell definitiv nicht. Und auf das freue ich mich sehr. Und das ist überhaupt kein Komfortverlust. Ja. Ernährung. Ich esse sehr gern Fleisch. Ja. Und merke über die letzten Jahre, dass ich das einfach sehr selten tue. Und es geht mir überhaupt nichts ab. Also ich esse, ich weiß nicht, einmal in zwei Wochen ein Fleisch vielleicht. Ja. Und das ist völlig in Ordnung. Und das ist ein großer Impact. Also Fleischkonsum, wissen wir, hat einen gewaltigen Carbon Footprint. Auch gut erklärbar. Da gibt es ganz, ganz viele Studien. Und dann sich an sowas zu orientieren. Und vielleicht auch ein wichtiger Appell noch an die Hörerinnen und Hörer oder Zuseherinnen. Sich informieren, was tatsächlich was Faktum ist, also welche Zahlen tatsächlich hinter gewissen Gewohnheiten stehen. Ja, also es gibt eine bekannte Umfrage aus Deutschland, was ist Ihr persönlich wichtigster Beitrag zum Klimaschutz? Und ich glaube, 90% der Leute haben gesagt, ich verwende keine Plastiksackerl mehr. Ja, es ist wurscht. Ja, also die Kunststofftüten, wie sie in Deutschland halt heißen, sind völlig irrelevant in Bezug auf Klimaschutz. Ein Beispiel, das ich gerne bringe, einmal tanken, 4000 Plastiksackerl, Carbon Footprint. Ja, so viel Plastiksackerl kannst du in deinem Leben nicht einsparen, was du verfährst mit einer Tankfüllung. Ja, also da das richtige Maß zu finden. Ich selbst habe mich getäuscht, zum Beispiel, was die Bedeutung von regionaler und saisonaler Ware betrifft. Ich habe das viel höher eingeschätzt. Also ich habe immer geschaut, dass ich eher regional und saisonal kaufe. Tue das immer noch, ja, weil ich finde, dass es auch einen positiven sozialen Effekt hat, die regionale Wirtschaft zu unterstützen.
Und auch besser schmeckt.
Und gut schmeckt, genau. Ja. Aber und also wenn du keine, ich weiß nicht, Glashausware, Glashaustomaten aus irgendwo gegen Sonnengereifte aus dem Burgenland, ja, also das hat schon einen Sinn. Vom Footprint her war ich wirklich überrascht. Ich hätte das viel höher eingeschätzt. Mhm. Es ist ein relativ schwacher Beitrag. Mhm.
Meine letzte Frage, wir kommen aus einer Generation, die ein bisschen despektierlich die Boomer-Generation genannt wird. Noch despektierlicher wäre der Begriff alte weiße Männer. Gehören wir natürlich nicht dazu, subjektiv gefüllt. Mit welchem Leitmotiv in der Argumentation könnten wir noch jene überzeugen aus dieser Generation, die jetzt noch nicht überzeugt sind? Ein Beispiel, wir hatten letzte Woche einen Betriebsausflug nach Niederösterreich und da bin ich mit dem Wirten, der nebenberuflich Förster ist, ins Gespräch gekommen und der hat so im Gespräch fallen lassen, ich handle für eine Generation, die ich nicht kenne. Mhm. Und im ersten Moment haben wir gedacht, nein, das ist ja bisschen negativ eigentlich, weil das ist so anonym, wenn ich jemanden nicht kenne. Der zweite Gedanke war dann natürlich, ja bitteschön, aber genau so haben ja auch seine Vorfahren gehandelt. Die haben ja auch für Generationen Entscheidungen getroffen, die sie gar nicht kennen. Die Kinder ja, die Enkel vielleicht, aber dann schon nicht mehr. Also dieser Kreislauf der Generationen und die Verantwortung, die dahinter steckt. Und ich fand das einen ganz tollen Leitsatz, den man vielleicht einem Boomer, der noch nicht überzeugt ist, mitgeben könnte. Hast du da noch vielleicht etwas im Repertoire, um einen zögerlichen Boomer zu überzeugen?
Also ich finde das einen ganz spannenden Satz und einen sehr ehrlichen Satz. Finde es doppelt interessant, wenn das von einem Förster kommt. Ja, weil die Forstwirtschaft ja immer an der Wiege für die übernächste Generation nämlich pflanzt, ja, und jetzt natürlich vor einer irrsinnigen Herausforderung steht, weil die hat keine Ahnung, was sie pflanzen soll. Die wissen nur, es wird anders sein. Ja, also es ist wirklich ein schwieriges Handwerk. Das Lustige ist, ich hätte was Ähnliches gesagt. Ich hole viel von meiner Kraft hole ich aus der Diskussion mit Jungen. Ich fordere die auch sehr, sehr aktiv auf, mit mir zu diskutieren, um besser zu verstehen, was für sie wichtig ist. Ich glaube, wir machen oft den Fehler, dass wir meinen, wir haben so viel Erfahrung, ja, und wir haben ja auch viel Erfahrung, keine Frage. Aber es ist halt unsere Erfahrung und die neuen Rahmenbedingungen sind jetzt neu. Wir haben Erfahrungen gemacht in den vergangenen 30, 40 Jahren und nicht in den kommenden 30, 40 Jahren. Da werden die Jungen dann die Erfahrungen machen. Und das versuche ich ein bisschen unseren Gleichaltrigen mitzugeben. Wir dürfen nicht mit dem Rückspiegel planen. Also den Kontakt mit den Jungen aufnehmen, viel diskutieren, ihnen wirklich viele Erfahrungen mitgeben, aber auch wirklich zuhören, was deren Bedürfnisse, Sorgen sind, die ernst nehmen. Das ist etwas, was ich versuche und auch leidenschaftlich gern mache. Auch im eigenen Unternehmen. Wir haben ganz viele junge Leute. Und jung heißt das jetzt zwischen 25 und 35. Das sind super gescheite, smarte, engagierte, fleißige, höchst ausgebildete Damen und Herren. Und ich finde es ein Riesenvergnügen und unheimlich lehrreich, mit ihnen zu diskutieren. Also das mache ich sehr, sehr gern. Und mein zweiter Appell ist, sehr ernsthaft auf das zu hören, was die Wissenschaft erarbeitet. Wir haben als Denkstadt einen Leitsatz, der heißt Science-Based Solutions. Also nicht sich aufs Gefühl verlassen, weil die Dinge sind zu komplex, als dass wir uns von unserem Gefühl leiten lassen dürften. Es sind auch ganz viele Dinge da, die es in der Evolution noch nie gab. Also ich habe jetzt ein Gefühl, wenn man der Hammer auf dem Zehchen fällt, ob man das wehtun wird. Da haben wir viel evolutionäres Gefühl entwickeln können, aber Klimawandel, das schafft man nicht. Das heißt also wirklich da auf die Wissenschaft zu hören, und die Appelle der Wissenschaft sind eindringlich, sehr, sehr deutlich, gut abrufbar. Das heißt, man muss nur hinschauen. Und da sehe ich viele in unserer Generation zu sagen, die Wissenschaft, das wird schon nicht so kummern, wird schon nicht so heiß gegessen, wie es kocht wird. Es wird genauso heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist mein Appell. Hört auf die Wissenschaft. Ich glaube, da sind wir wirklich gut beraten, im Angesicht der nachkommenden Generationen, für die ich mir ehrlich Sorgen mache. Das ist kein guter Abschluss von einem Gespräch.
Naja, wir wenden das dahingehend, dass jetzt die Fridays in den Startlöchern stehen, ja. Und noch einmal den Impact, den wir vielleicht angezündet haben, dann wirklich als Fackel raustragen werden.
Ich freue mich auch irrsinnig über die, unterstütze die auch, wo ich nur kann. Finde das ganz wichtig, dass die Jungen für ihre Anliegen auf die Straße gehen. Ja, also sollen sie machen, ich finde es total unterstützend.
Fein. Damit schließen wir. Lieber Christian, das ist, glaube ich, ein sehr guter Ausblick. Herzlichen Dank für deine Einblicke, wie es vor 30 Jahren war, wie es heute ist und wie es auch in Zukunft werden wird. Dankeschön.
Ich danke vielmals.
Und herzlichen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie uns wieder Ihre Aufmerksamkeit und Zeit geschenkt haben. Der nächste Vergabetalk, soweit kann ich verraten, wird sich wieder um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Aus einer bisschen anderen Perspektive, vielleicht noch etwas technischer, aber hochgradig technisch. Freuen Sie sich darauf, wir werden Sie rechtzeitig verständigen. Danke für Ihre heutige Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.